durch letzte Bedrängnis zur Rettung aus Zion. Wir haben nun messianische Gemeinden in Israel, wohl gut 35 und Hauskreise dazu, also noch mehr. Die Zahl der messianischen Juden ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Man rechnet heute mit etwa 5000. Außerhalb Israels sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Da geht es in die Zigtausende inzwischen. Das sind mehr, nunmehr messianische, das heißt an Jesus als ihr Messias glaubende Juden, als es an Jesus Christus Gläubige unter dem ganzen großen arabischen Volk gibt. Das sind ja 200 Millionen. Da gibt es kaum 5000. Und bis vor 20 Jahren gab es noch kaum messianische Gemeinden, die wirklich auf Jesus als ihren Messias warten und hoffen. Man könnte natürlich fragen, und so wird man auch gefragt, warum eigentlich immer noch erst so wenig Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben? Da können Sie eine Antwort hören, und die kann ich verstehen. Unser Messias, so sagen Ihnen dann die Juden, wenn Sie so fragen, unser Messias liebt sein Volk und wird es retten. Die Christen aber, die sie als Nachfolger Jesu verstehen, haben uns enterbt. Das heißt, die christliche Kirche hat sich an die Stelle Israels gesetzt. Wir sind jetzt das wahre Israel. Haben uns entrechtet. Juden haben im christlichen Abendland kein volles Recht gehabt. Sie waren keine vollen Bürger. Es durfte zum Beispiel kein Jude Vorgesetzter von Christen sein. Sie haben uns diskriminiert. Die Juden waren immer an allem Schrecklichen schuld. Die hatten die Brunnen vergiftet und. Da wurden Märchen, Gräuelmärchen über sie verbreitet. Das Volk hat das geglaubt. Und wenn irgendeine große Not war, der Sündenbock waren die Juden, dann wurden sie verfolgt, die Pogrome. Und im Laufe dieser christlichen Jahrhunderte im Abendland sind Millionen von Juden getötet worden. Von Spanien über Frankreich, Deutschland, Polen, Russland, ganz Europa. Ja, sie haben uns verfolgt und verjagt und vernichtet nach Auschwitz. Kann Ihr Jesus unser Messias sein? Dem habe ich mich einmal stellen müssen. Habe weiter darüber nachgedacht. Ich sagte, uns Christen, so wie die Christenheit nun mal da ist, können sie doch gar nicht abnehmen, dass unser Jesus, von dem wir vielleicht viel reden, der Messias sein soll. Wenn wir so sind, wir Christen, so wenig Christus gemäß sind. Nun, diese vielleicht inzwischen 5000 messianischen Juden, diese über 35 messianischen Gemeinden, davon etwa 9 in Jerusalem, verstehen sich so wie Frühfeigen. Es ist interessant, der Jesus hat ja mal einen Feigenbaum verflucht. Warum? Weil er im Frühjahr, das war die Zeit, keine Feigen trug, nur Blätter. Ja, wieso? Nur Blätter. Die Ernte ist doch aber erst im Herbst, jawohl. Aber es kommen die Frühfeigen im Frühjahr. Und diese Frühfeigen weisen hin auf die große Ernte. Das heißt, sie weisen hin auf den Messias. Und sie, diese messianischen Juden, werten auch diese Nahostfriedenspolitik als Atempause. Sie sehen auch, dass letztlich auf diesem Wege Israel nicht zu seinem Frieden kommen wird. Auf diesem Wege nicht. Aber es ist doch eine Atempause und sie nützen sie. Und das tun sie sehr gründlich. Sie evangelisieren. Vor allen Dingen, sie verbreiten das Neue Testament in hebräischer Sprache. Und immer mehr, auch Rabbiner, kommen durch das Lesen des Neuen Testamentes in der hebräischen Sprache, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, im Vergleich dann zum hebräischen Alten Testament, dahinter gut, Gottes Geist wirkt mit, dass doch der im Alten Testament verheißene Messias Jesus ist, der dem Neuen Testament bezeugt ist. Und dass er dann tatsächlich ja, für die Sünden gestorben ist, auch für die Sünden Israels, für die Sünden der Juden, aber auch für unsere Sünden, für die Sünden der Welt. Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden auf sich hat. Und dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und diese messianischen Juden bezeugen den auferstandenen, lebendigen Christus. Und das ist es, was auch wir zu bezeugen haben. Den lebendigen Christus heute. Siehst du, wenn du mit Christus gekreuzigt bist, und nur dann bist du ja ein Christ, dann lebst du nicht mehr dein altes Ich-Leben, dein dickes Ich aus, sondern Christus lebt in dir. Denn das ist, das muss gesehen, das muss gehört, das muss gespürt werden, dass das Zeugnis. Und dazu sind jetzt die Frühfeigen da und bereiten gewissermaßen dann der Ernte den Weg. Aber unser Gebet muss sein, dass diese Frühfeigen sie auch wirklich finden in Einheit ihres Glaubens an den Messias. Denn da hat es schon viel Streit gegeben. Inzwischen aber ist ein zunehmendes Erkennen, wir messianischen Juden, wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenhalten. Und dass sich nicht der eine gegen den anderen profiliert, das ist ja immer noch wieder diese Seuche, die wir hin und her auch in unserem Land finden. Sieh, und das ist etwas, was leider in den gläubigen Kreisen immer noch so drin ist. Dieses Profilieren gegeneinander. Und insgesamt hat ja die christliche Kirche sich profiliert, das heißt selbstverwirklicht, in der Ablehnung Israels. Die Frage ist ja nur noch, muss es zum letzten Gericht kommen? Hat denn Gott Gefallen daran? Wäre denn zu vermeiden? Könnte es vielleicht doch eine Bedingung geben, wenn die erfüllt würde, dass er nicht käme? Dem denken wir gar nicht mehr nach. Ihr Lieben, so sind wir ins Dritte Reich hineingestolpert. Ich weiß noch ganz deutlich, aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, wir kommen doch nicht in diese Trübsal. Wir haben doch mit diesem letzten Krieg nichts zu tun. Und dann kam das Dritte Reich. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und ich habe es ja mitgemacht. Und dann kam das Diabolische, das Dämonische in diesem Dritten Reich. Und ich habe etwas davon erlebt. Aber die Vorstellung war bei uns, dass wir in so etwas nicht hinein müssten. Jani Roth ist mitgegangen, um Hoffnung zu vermitteln. Ist der letzte Krieg zu vermeiden? Ich will Ihnen sagen, wir sollten alles tun, dass er vermieden wird. Wir sollten den doch nicht herbeiwünschen. Wird es einen heiligen Krieg geben am Schluss? Ja, es steht in Joel 4, heiligt euch zu diesem letzten Krieg. Und heute ist ja vom Dschihad, vom Heiligen Krieg die Rede. Und wir haben ihn fast überall heute. Das ist nicht nur in Israel. Ist er zu vermeiden? Ja, wenn auf allen Seiten Buße getan wird. Wir können sagen, das wird aber nicht. Was heißt das denn, dass es anfängt beim Hause Gottes? Diese Passage haben wir gänzlich beiseite gelegt. Dass es ja beim Hause Gottes anfängt, das Gericht Gottes. Petrus, als wenn er es vorausgeahnt hätte, sagt, zuerst bei uns. Und das ist das Schreckliche in der Offenbarung, das stimmt. All die Ereignisse, die da vorausgesagt sind, von denen schon manches ja geschieht auf diesem Globus, sollten dazu führen, dass die Menschen einsichtig würden. Aber dann heißt es immer wieder, sie taten nicht Buße, richtig. Aber das dürfen wir nicht so leicht hinsagen. Da müssen wir drunter leiden. Da müssen wir nun aber erst recht Buße tun. Und es dann den Leuten zeigen, was das eigentlich heißt. Dass dann wenigstens noch so viele wie möglich gerettet werden. Das sollte doch unser Anliegen sein, oder nicht? In Europa haben wir Auschwitz erlebt. Wird es in Israel nun auch noch zum Auschwitz kommen? Das ist jetzt die ganz klare, deutliche Frage. In Europa haben wir Auschwitz erlebt, nämlich das Bemühen, die Juden total zu vernichten, hier in Europa. Wird es auch in Israel zu diesem Auschwitz kommen? Ich nenne nur einiges. In Pakistan gab es 1980 eine Konferenz, die zog sie über Wochen hin. Es waren vertreten alle islamischen Länder, und zwar mit den Spitzen vertreten, politischen und religiösen. Zum Teil sind das hier dieselben Personen. Und dann hat man einen Geheimbeschluss gefasst, eine türkische Zeitung hat ihn dann veröffentlicht. Von daher haben wir ihn. Und da heißt es, dass bis zum Jahre 2000 das ganze Gebiet zu islamisieren ist. Und zwar dergestalt, dass alle, die dann noch nicht Muslime sind, noch Muslime werden. Und wenn sie es nicht werden, restlos zu vernichten sind. Es gibt ein Gesetz im Koran, und das ist weiter ausgearbeitet in der Scharia und so weiter, dass Gebiete, die einmal islamisch waren und es nicht mehr sind, wieder werden müssen. Und das ist eine ganz starke Triebkraft jetzt im islamischen Fundamentalismus. Ist nicht neu, aber es ist wieder da, erwacht, mit ganz großer Kraft. Sehen Sie das nicht so leicht an, wenn sich Leute des Dschihad eine Bombe um den Leib binden? Sie sagen, das ist Fanatismus, ist es auch, religiöser. Der ganze Terrorismus von der Seite her, der islamische, ist religiös fundiert. Der ist ein bisschen anders als der Terrorismus, den wir sonst so lesen oder hören. Und diesem Terrorismus kann keiner beikommen. Was wollen sie denn machen, wenn jetzt hier auf einmal einer sitzt, der sich selbst ja nicht scheut. Er weiß, er geht dann ins Paradies. Das ist die einzige Heilsgewissheit, die er haben kann. Wenn er für Allah stirbt, dann kommt er auch sofort in die Nähe Allahs ins Paradies. Zu diesem Aspekt hat Khomeini seinen Krieg geführt, hat Greise und Kinder in den Krieg hineingetrieben. Das ist der islamisch-fundamentalistische Terrorismus, der im Namen Allahs durchgeführt wird. Aber unsere Politiker wissen nichts damit anzufangen. Die Politiker sind ja blind. Die begreifen überhaupt nicht, was Islam ist. Ich habe einen Bundeskanzler geschrieben. Bitte erschrecken Sie nicht. Doch, das können Sie. Ich habe an den Außenminister geschrieben. Ich habe an den Innenminister geschrieben. Habe ihnen das Buch von Professor Baumann geschickt, was ich für das Beste halte zur Aufklärung über den Islam jetzt bei uns. Professor Baumann ist ein Gläubiger, Religionswissenschaftler der Universität in Marburg, zwischen Eremitiert, und ein guter Islamkenner. Darin erwähnt er auch diesen Botschafter, den Dr. Hofmann, der Muslim geworden ist. Er hat eine Türkin geheiratet, die war Muslimin, und er ist selbst Muslim geworden, versteht sich als fundamentalistischer Muslim, und hat ein Buch schon in zweiter deutscher Auflage herausgegeben, der Islam als Alternative, hier in Deutschland, angesichts des Werteverfalls, des Zerbruchs, des abgewirtschafteten Christentums in Europa, in Deutschland, der Islam als Alternative. Und das Buch von Professor Baumann heißt, kann ich Ihnen sehr empfehlen, Christen und Muslime, Gemeinsames und Unterschiede. Und das Buch habe ich geschickt an diese Herren. Der Kanzler, tatsächlich einen führenden Mann in seinem Bundeskanzleramt, beauftragt, das Buch zu lesen. Der hat es gelesen, hat mir geschrieben, sagt, da ist die Sache auf den Punkt gebracht. Ich kann diesem Buch nur die größte Verbreitung in Deutschland wünschen. Aber unser Außenminister schnodderig geantwortet, wir setzen auf Dialog. Keine Ahnung. Nee, und das ist gefährlich. Der Professor Baumann hat mir geschrieben, ich stelle fest mit Erschrecken, dass die Politiker einfach nicht richtig wissen, was der Islam ist. Inzwischen kommt mehr und mehr ein Fragen danach, ist auch richtig. Gaddafi sagt, und wenn die Juden nach Palästina zurückgekehrt sind, sie konnten es ja nicht aufhalten, sie wollten es aufhalten. Sie haben ja manche Anschläge gemacht auf Flugzeuge und so weiter. Aber sie sind ja zurück. Und wenn sie auch nach Palästina zurückgekehrt sind, aber dann nicht in das Land der Verheißung. So in Palästina wird der Friedhof der Juden. Auschwitz. Bitte. In ihr Grab. Dass dann auch dieses Land, bitte versetzen Sie sich hinein, dieses Land zum Grab der Juden werden soll. Werden soll. Und die Hamas, die Hisbollahs, die Dschihad-Leute, ihr Ziel ist, die Juden müssen raus. Das Land ist Erbland der Muslime für alle Zeiten. Da muss auf jedem Quadratzentimeter das Banner Allahs aufgerichtet werden. Und dann der Iran, Sie wissen, was er betreibt. Und 52 Staaten der Islamischen Konferenz in Marokko fordern die Rechte der Muslime auf Jerusalem, gehen deshalb den UNO-Sicherheitsrat an in Sachen Jerusalem. Und der zweite Schritt dieses Komitees war der Aufruf an die 1,2 Milliarden Muslims, sich im Heiligen Krieg gegen Jerusalem zu beteiligen, was mit der Gründung eines Jerusalem-Fonds zur Finanzierung des Heiligen Krieges eingeleitet wurde. Was da noch kommt, ich will das nicht ausmalen, lesen Sie Sacharja 12, lesen Sie Joel 4, lesen Sie die Propheten, sehen Sie auch in die Zeitung, hören die Nachrichten und merken, was da übereinstimmt, die Propheten, das prophetische Wort. Jerusalem, der Zankapfel. Jerusalem, der Kelch, der getrunken wird und man wird trunken darin. Sie wissen am Ende nicht mehr, was sie tun. Jedenfalls Jerusalem, Jerusalem. Und immer schon ist der Griff nach Jerusalem gewesen. Wer hat nach Jerusalem gegriffen, bis in den Tempel hinein? Hat ihn zerstört. Die Babylonier. Die Assyrer wollten es, mussten aber im Norden stehen bleiben. Dann weiter, der Syrerkönig hat sie in den Tempel hineingesetzt, der Antiochos der Vierte, Epiphanes. Dann die Römer, 70 nach Christus, Jerusalem, der Griff nach Jerusalem. Das Jerusalem-Syndrom ist nicht neu. Immer schon hat man danach gegriffen. Immer schon war es das Ärgernis Israel, die Juden, Jerusalem, der Tempel. Und dann die Araber. 700 nach Christus, gleich zwei islamische Tempel. Und jetzt muss ich Sie aufmerksam machen. Wer hat ein Panorama von Ihnen, von Jerusalem zu Hause? Was ist da in der Mitte zu sehen? Es prangt über Jerusalem mit der goldenen Kuppel der Felsenturm. Und wie viele denken sich gar nichts dabei. Das ist ein schönes Bild. Gucken Sie sich ein bisschen um und sehen Sie, was los ist. Und bitte ziehen Sie nicht die Achseln, sondern sehen Sie, das sind wir, die Christen. Ja, ja, ich kann mich dem nicht entziehen. Daniel sagte, wir haben gesündigt. Sonst sind wir Pharisäer. Aber dann kommt der Ruf nach dem Messias. Solange hat er gerufen nach seinem Volk. Aber dann ruft sein Volk nach ihm. Endlich. Aber es ging durch Feuer, es ging durch Läuterung, ein Drittel weg, ein Drittel weg, ein Drittel noch da. Ich will das nicht ausrechnen, wie viel ist schon weg, wie viel ist noch da. Nur, der Herr sagt es, ich läutere sie, wie man das Silber läutert, ich prüfe sie, wie man das Gold prüft, nicht mit Vergnügen. Leiden haben einen Sinn, sie sollen läutern. Geburtswehen haben einen Sinn. Das Neue soll geboren werden. Wohlstandschristentum hat keinen Sinn, sondern verdirbt. Dann wird es meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten. Es ist mein Volk. Gott hat es nicht aufgegeben. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und er kommt aus Zion, ganz Israel zu retten. Sie werden ihn sehen, der unter ihnen gekreuzigt worden ist, werden erkennen, das ist der Messias, unser Messias. Werden wehklagen, alle Stämme des Landes, sie sind dann wieder alle im Land. Das ist kein Problem für Gott. auch die verlorene Stimme Israels wiederzufinden. Das ist also kein Problem, da wollen wir wirklich keine Kopfzerbrechen machen. Die werden wieder da sein und alle werden wehklagen. Und jetzt lesen Sie einmal nach in Sacharja, da sind sogar die Frauen genannt, dass sie wehklagen. Alle! Alle! Und dabei jeder Einzelne. Aber alle. Und dabei jeder Einzelne. Die werden erkennen, es ist Jesus, der gekreuzigt und auferstandene, unser Messias, der uns jetzt rettet. Sie werden Buße tun. Sie rufen um Vergebung und werden Vergebung erfahren und seinen Geist empfangen. Die Wiedergeburt des ganzen Volkes durch den Geist Gottes, den Geist des Messias. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden über ihn wehklagen, wie über den einzigen Sohn, den Erstgeborenen, wenn sie wehklagen. Wehklagen wird das Land, die Sippe, Sippe um Sippe. Und dann empfängst Vergebung. Gottlosigkeiten von Jakob werden abgewendet. Israel erfährt seine Erneuerung. Jetzt ist es da für die ganze Menschheit. Und dieser, der vom Zion kommt, wird diesen Ansturm auf Israel am Ende gegen Jerusalem abwehren. Wie ein Wunder. Im Tale Josaphat, Tag der Entscheidung, dieser heilige Krieg, nicht durch Macht, Sacharja 4, Vers 6, und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Er wird dann den Anti-Messias, der dem Messias vorauskommen will, vernichten, mit dem Hauch seines Mundes. Sehen Sie, das ist das Kennzeichen der letzten Zeit, dass der Antichristus, der Anti-Messias, Gott, dem wahren Messias und seinem Reich vorauskommen will. Merken Sie, was da greift nach den Menschen, nach den Völkern, nach den Seelen, auch in unserem Volk? Warten wir auf ihn, der da kommt, und lassen uns von ihm ergreifen und festmachen? Er wird den Satan binden, den Verführer der Völker. Und dann hört die Verführung endlich auf, er wird sein Reich aufrichten. Am Schluss noch ein Wort vom Professor Dr. Flusser. Ein Professor an der Hebräischen Universität hat einen Lehrstuhl sogar für Neues Testament, der mir und mir zu der Überzeugung gekommen ist, das hat er kürzlich im Econ Verlag in Düsseldorf auch so gesagt, dass dieser Jesus im Neuen Testament doch der im Alten Testament verheißene Messias ist. Und der sagte, auf einer Begegnung von Juden, Christen und Arabern auf dem Ölberg: Ich muss Ihnen sagen, dass es heute für die ernsten Christen eine Pflicht und eine Notwendigkeit ist, sich mit dem Volke Israel solidarisch zu erklären. Damals haben sie Beifall geklatscht. Wie ist es heute? Ich möchte dabei vielleicht doch in den letzten Tagen leben, den Nationen Hilfe anbieten, wie sie gerettet werden können. Sie müssen gläubig werden, der Bibel vertrauen und sich mit den Kindern Israel solidarisch machen. Sonst werden sie zugrunde gehen. Sehen Sie, und hier ist eine Verantwortung, die wir haben. Sonst werden sie zugrunde gehen. Das könnten ja unsere eigenen Kinder sein. Und meine Enkel. Und ihre Verwandten und ihre Nachbarn. Und wie sieht es in der Kirche aus? Wenn ich so Professor Flusser von Israel aus in die westlichen Länder reise und vor christlichen Theologen und ihren Studenten spreche, muss ich ihnen immer wieder sagen, Jesus ist ganz anders, als wie ihr ihn verkündigt. Was für ein Erschrecken wird über die meisten von euch kommen, wenn die Parousie, die Wiederkunft Christi, stattfindet, an die ihr weder glaubt, noch die ihr verkündigt. Mit eurer Bibelkritik betreibt ihr eine Enthistorisierung, eine Entgeschichtlichung. Und zwar mit Mitteln, die mit Wissenschaft sehr oft nur die äußere Form gemeinsam haben. da er an die Fakta, an die Geschichte in Tatsachen, an die Heilsgeschichte in Tatsachen nicht glaubt und ihr euch als Intellektuelle noch brüstet, müsst ihr eine Art von Vorhang vor das Geschehen mit und um Jesus ziehen. Ihr entfernt die Leute vom Glauben, nachdem sie doch dürsten. Ihr aber habt den Glauben verloren und treibt offensichtlich in Betrug. Ihr wisst selber nicht, dass das ein Verbrechen ist. Es ist unbedingt nötig, dass die Christen langsam unter der Leitung von vernünftigen Hirten das Neue und das Alte Testament lesen. Es ist heute nötig, dass mit den biblischen Aussagen über die Endzeit man sich befasst. Die Juden tun es. Die Christen sollten es umso mehr tun, wenn sie ihre Erwählung nicht verlustig gehen wollen. Ich nehme an, dass die Endzeit sehr nahe ist. Dann sagt er noch, dass er ganz große Sorge um die Christenheit hat. Ich sehe, dass ein Abfall kommt, dem nicht nur viele abfallen, sondern wo sich zeigen wird, dass das sogenannte Christentum das Antichristentum wird. Es wird die Lehren Jesu so verdrehen, dass sie zu einem Gegensatz werden. Darum besteht heute wirklich Gefahr für die christliche Kirche. Ich glaube, dass die uns noch zur Verfügung stehende Zeit kurz ist. Und dann nochmal, ich möchte, da wir vielleicht doch in den letzten Tagen leben, den Nationen Hilfe anbieten, wie sie gerettet werden können. Sie müssen gläubig werden, der Bibel vertrauen. Aber ihr Lieben, dazu gehört auch, dass man die Bibel liest, dass man über die Bibel nachdenkt, dass man die Bibel mit hat, dass man sie aufschlägt, dass man von der Bibel her betet, dass man seine stille Zeit mit der Bibel macht, dass wir das der Jugend vermitteln und dass sie sich mit den Kindern Israel solidarisch machen. Sonst werden sie zugrunde gehen.